Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute geht es um 12 Volt in Campingfahrzeugen und vor allem auch den Kabelquerschnitten.
Ja, ein Thema, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen dröge klingt, zumindest in meinen Ohren. Wir haben es uns aber jetzt vorgenommen, weil es zum einen wirklich eines der meist nachgefragten Themen auf unserer Webseite ist und zum zweiten auch sehr, sehr wichtig, nicht zuletzt auch für Leib und Leben.
Ja, das stimmt. Erklären wir gleich in der Folge, warum. Vielleicht nochmal eine Info für euch, ob ihr jetzt die Folge anhören solltet oder sie skippen könnt. Für wen ist das spannend? Also ist es eigentlich für alle spannend, die in einem Fahrzeug unterwegs sind und an den Punkt kommen, wo mal irgendwas mit dem Stromsystem nicht funktioniert, sie was reparieren wollen oder auch was erweitern wollen und das gerne selber machen möchten oder vielleicht auch müssen, weil sie sonst wo sind und niemand da ist. Es ist natürlich für alle super relevant, die selber ihr Fahrzeug ausbauen und generell für alle, die was lernen wollen. Also wenn eins davon auf euch zutrifft, dann bleibt dran. Ansonsten skippt die Folge oder hört sie trotzdem und lernt eben was. Und jetzt aber erstmal ganz kurz Werbung.
Hey, ihr lieben Vanlife-Fans da draußen. Habt ihr eigentlich schon von den sonnigen Deals von Vantura gehört? Vantura ist in der Camper-Szene für seine kompakten Campervans bekannt und auch beliebt. Auch ein paar unserer Blogger-Kollegen sind damit unterwegs.
Die modernen Kastenwagen sind einfach ideal für alle, die Spontanität und Freiheit lieben und dabei keinerlei Kompromisse in puncto Stauraum und Komfort machen möchten. Perfekt für eure urbanen Abenteuer und das ultimative Vanlife-Erlebnis.
Und jetzt wird's richtig spannend. Bis Ende Juni gibt's nämlich einen Zuschuss von bis zu 5.000 Euro. Ja, ihr habt richtig gehört, 5.000 Euro beim Kauf eines neuen Vantourers bei allen Händlern in Deutschland.
Zusätzlich profitiert ihr derzeit von attraktiven Finanzierungsangeboten für Top-Fahrzeuge, die ab Werk in der Serienausstattung kurzfristig verfügbar sind. Ob für den nächsten Campingurlaub oder spontane Trips und Citytouren, Vantura ist der perfekte Begleiter, der euch komfortabel überall hinbringt.
Also worauf wartet ihr noch? Schnappt euch euren Vantura und erlebt die ultimative Freiheit auf Rädern.
Den Link zur Webseite mit allen Details zur Aktion sowie alle teilnehmenden Händler findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, es wird vor allen Dingen auch eine Folge, in der ich viel quatschen werde und Nele einfach schlaue Fragen stellt oder vielleicht auch naive Fragen stellt, was ja gar nicht böse gemeint ist und nicht schlimm ist, weil ich stecke ganz gut im Thema drin und vergesse dann manchmal so ein bisschen auch den Einsteiger-Level. Und Nele ist quasi dafür da, um genau diese Fragen auch zu stellen, die euch dann vielleicht draußen vor euren Smartphones und auf welchen Geräten ihr auch immer uns hört, quasi einfallen.
Ja. Du kannst es ruhig sagen, wie es ist. Nele ist diejenige, die sich für sowas eigentlich nicht so begeistern kann und deswegen nie so richtig tief in dieses Thema eingestiegen ist und deswegen auch sehr viele etwas Basic-Fragen stellen wird. Aber ich denke, das geht ganz vielen von euch da draußen auch so. Deswegen alles gut. Ja, und wir legen direkt los.
Genau, und ich versuche es so runterzubrechen, dass es halt wirklich einfach ist, dass es für jeden in irgendeiner Art und Weise verständlich ist. Und sollte das mal an irgendeiner Stelle nicht so sein, dann schickt uns einfach eure Frage über die Kanäle, entweder per E-Mail an podcast@camperstyle.de oder klickt in den Shownotes auf unseren WhatsApp-Link und schickt uns direkt eine WhatsApp-Sprachnachricht oder Textnachricht. Oder geht auch auf camperstyle.de/podcast und füllt da das Formular aus. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, uns Fragen und auch Feedback zu schicken. Ich hoffe, ich sage alles richtig. Auch da, falls es Verbesserungen gibt, dann gerne her damit. Und dann bringen wir das auch nochmal in der Feedback-Folge entsprechend unter.
Dann fangen wir doch jetzt erstmal mit dem absoluten Basiswissen an. Was ist eigentlich überhaupt so ein Kabelquerschnitt für alle, die noch nie was damit zu tun hatten?
Da bist du ja schon ganz schön tief im Thema drin. Deswegen würde ich quasi vorher noch zwei, drei andere Sachen besprechen, bevor wir über einen Kabelquerschnitt sprechen. Weil ich glaube, es gibt erstmal noch ein paar Sachen, die relevanter wären, um dann auch den Kabelquerschnitt zu verstehen. Also, weil ansonsten der Kabelquerschnitt ihr schneidet das Kabel durch, guckt da drauf auf die Schnittstelle und das ist der Querschnitt.
Genau, das wollte ich wissen, weil wir haben jetzt mit dem Wort schon quasi um uns geworfen.
Ja, das ist übrigens tatsächlich auch eins der meist aufgerufenen Themen auf unserer Seite, wie Nele vorhin schon gesagt hat, weil wir haben genau dazu auch einen Artikel, wo man eben Rechner, Tabellen und Informationen dazu findet und deswegen haben wir das Ganze jetzt auch mal in eine Podcast-Folge gebracht, auch wenn wir wissen, dass das halt natürlich ein sehr spezielles Thema ist. Aber letzten Endes hatte ich auch am Wochenende wieder eine Frage von einer unserer Mitarbeiterinnen oder Kolleginnen, die nämlich letzten Endes USB-Dosen in dem Wohnmobil hat und gesagt hat, hey, da kommt kein Strom mehr raus, was kann ich denn jetzt machen? Und dann habe ich ihr halt empfohlen, hast du ein Multimeter, kannst du selber was machen und oh, das ist Strom und das ist gefährlich, hat sie mich gefragt. Und einfach aufgrund der ganzen Geschichte haben wir jetzt überlegt, dass wir das Thema jetzt endlich mal angehen. Wir haben es lang genug von uns her, oder ich habe es lang genug von uns her, vor mir hergeschoben. Und deswegen gehen wir es jetzt mal an und geben euch mal so ein bisschen Praxiswissen dazu mit. Und warum ist es überhaupt wichtig, sich damit zu beschäftigen, vor allem auch mit dem Querschnitt, wenn ich was machen will? Weil tatsächlich, wenn ich die falschen Querschnitte, vor allem zu kleine wähle, also wenn ich meine Kabel einfach zu dünn mache auf Deutsch, dann habe ich Brandgefahr. Und das bedeutet tatsächlich, im Worst Case kann dir dein Campingfahrzeug abbrennen. Und im aller Worst Case mit dir drin. Und das ist auf jeden Fall eine sehr reelle Gefahr, die passieren kann. Weniger schlimm ist, dass Geräte nicht funktionieren. Das ist nicht ganz so katastrophal. Auch Effizienz kann ein Thema sein, dass du eben Verluste einfach hast von Energie. Und Energie ist ja nun mal meistens eine knappe Ressource im Campingfahrzeug. Und letzten Endes gibt es auch Vorschriften, die dann wiederum eine Rolle spielen, wenn es um Versicherungen und so weiter geht. Also ne, es gibt durchaus sehr valide Gründe bis hin zur Lebensgefahr, die quasi dafür sorgen, dass wir uns damit beschäftigen sollten oder auskennen sollten. Und für alle, für die das jetzt noch böhmische Dörfer sind, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Was haben wir denn überhaupt für, ich sag mal, Spannungen im Wohnmobil? Ne, wir haben letzten Endes einmal den Landstrom. Der kommt ja über eine Außensteckdose, über einen Außenanschluss rein, hat 230 Volt, ist quasi dasselbe System, was ihr auch zu Hause in eurer Steckdose habt. Und entsprechend gibt es auch in eurem Wohnmobil oder in den meisten Wohnmobilen und Wohnwagen quasi wird das mehr oder weniger 1:1 durchgeleitet und der Strom, der von außen reinkommt, kommt innen auch in irgendwelchen Steckdosen oder vielleicht auch in manchen Geräten an, beziehungsweise landet er in einem Wandler, der aus den 230 Volt 12 Volt macht, denn 12 Volt ist eigentlich meistens das Bordsystem, was in den Campingfahrzeugen im Aufbau, also im Wohnbereich drin ist und das Ganze mit Strom versorgt. Oft in Verbindung eben mit den 230 Volt Steckdosen, die man hat, aber die meisten Dinge im Wohnmobil oder vor allen Dingen im Wohnmobil und auch im Wohnwagen funktionieren mit 12 Volt. Warum? Wenn man unterwegs ist, hat man im Normalfall keinen Landstromanschluss, weil keiner so ein langes Verlängerungskabel dran hat, dass er bis nach Spanien fahren kann und das Kabel die ganze Zeit dran hat. Und weil wir auch 230 Volt nicht wirklich als Wechselstrom in der Batterie speichern können. Und deswegen und wahrscheinlich auch, weil einfach Campingfahrzeuge, vor allen Dingen die Wohnmobile mit eigenem Antrieb, auf eben normalen Transportern aufgebaut sind, manchmal auch auf PKW und die nutzen halt alle 12 Volt. Und aus diesem Grund haben wir eben 12 Volt Systeme, auch weil wir es speichern können, 12 Volt in der Batterie. Und deswegen haben wir größtenteils 12 Volt Systeme in Campingfahrzeugen. Es gibt ganz wenige Fahrzeuge, die haben 24 Volt, die haben dann meist einen LKW als Grundlage. Das soll aber heute kein Thema sein, weil das ist eine relativ exotische Geschichte. Und es gibt vor allen Dingen für 24 Volt längst nicht so viele Geräte. Und deswegen lassen wir das heute einfach mal außen vor.
Und noch ganz kurz eine kleine Ergänzung. Die 230 Volt, die gelten für Deutschland und Europa. In anderen Ländern kann es auch mal beim Landstrom 110 oder 120 Volt sein, wie zum Beispiel in Amerika, also ich weiß es von Lateinamerika, ich denke in den USA ist es das Gleiche. Ja. Also da das nur im Hinterkopf behalten, das hat jetzt eigentlich keine direkten Auswirkungen, auch wenn ihr da dann mal campen gehen wollt, so für eure normalen Geräte. Aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen, ob man da dann am Kabelquerschnitt was umbauen muss.
Wahrscheinlich nicht sehr, ein bisschen, aber letzten Endes ist es ganz wichtig. Wir sprechen heute eigentlich zu 99,9% über 12-Volt-Systeme.
Ach gut.
Weil die einfach Gleichstrom haben, keinen Wechselstrom haben und demzufolge doch deutlich anders sind. Und Kabelquerschnitte in 230 Volt, auch da gibt's Rechner, aber da das Thema einfach im Wohnmobil keine so große Rolle spielt und da auch die Querschnitte nicht ganz so relevant sind wie für Gleichstrom und Niedervolt, ist das heute also auch nicht so das Thema.
Ich glaube, wir haben auch so genug heute zu besprechen, wenn ich mir mal so deine Aufzeichnungen angucke.
Das denke ich auch. So, also erstmal noch eine Warnung. Also alles, was 230 Volt hat, sollte man auf keinen Fall anfassen. Also natürlich kann man ein isoliertes Kabel anfassen, eine Verlängerung, kein Problem. Aber daran arbeiten würde ich auf jeden Fall für alle, die keine Fachleute sind und nicht wissen, was sie tun, nicht empfehlen, weil es einfach Lebensgefahr bedeutet. Also wenn ihr an zwei abisolierte Adern an einer 230 Volt Leitung langt, dann kriegt ihr auf jeden Fall einen Schlag. Im besten Fall bitzelt's nur und im schlechtesten Falle bringt das euer Herz aus dem Takt und ihr sterbt irgendwann in einem Herzinfarkt. Ne? Das ist immer von bis. Mir persönlich ist das schon ein paar Mal passiert, weil ich meine eigene Warnung nicht berücksichtigt habe und noch lebe ich, aber das Fiese daran, das kann halt auch irgendwann passieren, weil halt dieses aus dem Takt kommen erst sich irgendwann auswirkt. Also packt nicht an 230 Volt, arbeitet nicht an 230 Volt, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Deswegen lassen wir das auch heute weg. Heute geht es um 12-Volt-Systeme. Die sind generell relativ ungefährlich. Ihr könnt im Prinzip bei 12 Volt Gleichstrom so ein Kabel berühren, auch wenn es abisoliert ist. Ihr könnt auch zwei Kontakte im Normalfall anfassen. Das ist quasi so wenig Strom, dass es relativ ungefährlich ist. Warum relativ? Beziehungsweise so viel Spannung, dass es relativ ungefährlich ist. Zu den Erklärungen, was Strom und Spannung ist, komme ich gleich noch. Die einzige Gefahr ist, wenn relativ hohe Ströme fließen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Kurzschluss macht, also das heißt zwei Batteriepole aus Versehen brückt mit einem Schraubenschlüssel oder solche Geschichten, da kann es schon mal gefährlich werden oder an einer Solaranlage. Da sollte man aufpassen, aber ansonsten ist generell 12 Volt relativ okay. Was immer passieren kann, ist Brandgefahr. Ja, wenn ich also einen Kurzschluss verursache, auch mit einem zu dünnen oder mit einem Kabel, was zu dünn ist, dann kann das Kabel oder wird sich sehr stark erhitzen bis hin zum Glühen und das kann natürlich immer einen Brand auslösen. Da sollte man also auf jeden Fall sehr vorsichtig sein.
Ich möchte noch mal eine Zwischenfrage zum Thema 12 Volt stellen. Also wenn man jetzt an seiner Batterie irgendwie einen Spannungsanzeiger, Ladestandsanzeiger oder ähnliches verbaut hat, dann sieht man ja, dass die Spannung immer wieder schwankt. Die wird mal ein bisschen kleiner und dann wird die aber auch mal größer als 12 Volt. Also wir haben bei unserer Batterie zum Beispiel bis zu 14 Volt, glaube ich, drauf. Teilweise.
Ja, genau. Wir haben zwar ein 12-Volt-System, aber tatsächlich ist ja die Basis häufig eine Batterie. Also es kann auch ein Wechselrichter sein, der quasi aus Landstrom 12 Volt macht. Dann dürfte das nicht schwanken, dann dürfte das ungefähr bei 12 Volt liegen. Aber wenn ihr von der Batterie lebt, kann das so, ich sag mal, zwischen 11 und 14 Volt sein. 14 Volt ist, wenn die Batterie lädt, weil dann liegt ja gleichzeitig der Ladestrom oder die Ladespannung, die an der Batterie anliegt, auch in eurem Wohnmobil an. Ich muss übrigens selber mal aufpassen, dass sich Spannung und Strom nicht leichtfertig durcheinander bringt. Wir nutzen es im Alltag gerne als Synonyme, aber das sind sie natürlich nicht wirklich. Verzeiht mir, wenn ich mich das eine oder andere Mal verspreche. Ich versuche es immer klarzustellen und auch gleich nochmal zu erklären, was die Unterschiede sind. Letzten Endes, wenn wir über Volt sprechen, ist es immer Spannung und nicht Strom. Und es kann also zwischen 11 und 14, manchmal auch ein bisschen über 14, kann auch mal unter 10 fallen, wenn eure Batterie kaputt ist. Aber wenn ihr unter 10 Volt habt und das ist tatsächlich richtig gemessen, dann habt ihr auf jeden Fall ein Problem mit eurer Batterie. Aber das ist schon mal wichtig. Und hier vielleicht ein kleiner Tipp, wenn ihr selber LEDs nachgerüstet habt in eurem Fahrzeug, dann kann das tatsächlich zu Schwierigkeiten führen, wenn die Spannung zu niedrig ist. Weil es gibt LEDs, die haben die funktionieren halt wirklich nur bei 12 Volt und bei 11 haben die schon Probleme oder auch bei 13 gehen die kaputt. Und wenn ihr so ein Problem habt, dann liegt das genau daran, dann müsst ihr halt gucken, müsst ihr etwas teure LEDs kaufen, die eben den Spannungsbereich haben, also idealerweise zwischen 11 und 14. Aber das ist was man früher häufig erlebt hat, heute nicht mehr so oft, weil die LEDs auch besser geworden sind, günstiger geworden sind, aber das kann so eine Fehlerursache sein. Nichtsdestotrotz noch ein wichtiger Hinweis, auch wenn 12 Volt nicht so gefährlich ist, solltet ihr generell, wenn ihr an Stromsystem arbeitet, immer spannungslos arbeiten. Das bedeutet, ihr solltet halt das ganze System von der Batterie abklemmen, um eben keine Kurzschlüsse zu verursachen. Ich habe ja gesagt, anfassen ist nicht so schlimm, aber Kurzschluss ist immer ein schwieriges Thema, weil es eben auch, gerade wenn noch eine Absicherung fehlt oder defekt ist, eben auch zu Bränden führen kann. Und das Ganze gilt natürlich auch erst recht bei 230 Volt, aber wie gesagt, das lassen wir heute ein bisschen außen vor. Einzige Ausnahme, wenn ihr halt, ich nehme ja gerade wieder den Fall von unserer Kollegin, die also eine USB-Buchse hat, die keinen Strom hat, da muss ich natürlich irgendwie rausfinden, wo ist denn das Problem? Ne? Ich kann jetzt quasi einmal an der USB-Buchse messen. Ich kann dann, wenn dort Strom an oder kein Strom anliegt, muss ich halt den nächsten Schritt zurückgehen. Das ist quasi der Anschluss, wo diese USB-Buchse ans Stromnetz angeschlossen ist. Und da kann ich natürlich nur messen, liegen da 12 Volt an, wenn ich halt auch entsprechend die Dose am Strom habe. Also das ist eine Ausnahme, aber ansonsten, wenn ihr dran arbeitet, würde ich es immer strom- und spannungslos schalten.
Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal auf die Erklärung der einzelnen Begriffe. Strom, Spannung, Leistung, Widerstand.
Genau. Also alle, die in Physik früher sehr gut aufgepasst haben und
so wie
sich
ich
das gemerkt
nicht
haben, für die ist klar, was Strom, Spannung, Widerstand, Leistung alles so bedeutet. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen sich das nicht gemerkt haben, weil es in dem Moment überhaupt nicht relevant war und heute damit Schwierigkeiten haben, was auch völlig okay ist. Und deswegen will ich das ganze Thema mal an einem bildlichen Beispiel zeigen oder erklären. Und zwar, wir nehmen einfach eine Autobahn und ich erkläre sozusagen jetzt anhand von einer Autobahn mal Spannung, Strom, Widerstand und Leistung, damit ihr ein Gefühl dafür habt, was das bedeutet und euch vor allen Dingen auch vorstellen könnt, warum gewisse Dinge passieren. Und letzten Endes ist ja bei einer Autobahn so, da fahren halt eine Menge von Autos. Wir lassen die mal alle mit derselben Geschwindigkeit fahren, ja, mit einer Geschwindigkeit. Und wir haben da verschiedene Fahrspuren. Und je nachdem, welche Dinge sich ändern, also wie breit die Autobahn ist, wie viele Fahrspuren die hat, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind, wie schnell die alle fahren, sind sozusagen verschiedene Dinge anders. Fangen wir mal mit der Spannung an. Die wird in Volt gemessen. Und letzten Endes könnt ihr die Spannung auf der Autobahn vergleichen mit der Geschwindigkeit der Autos. Ja, das heißt, wenn die Autos schneller unterwegs sind und liegt also entsprechend mehr Spannung an, das heißt, da liegen dann 12 Volt an oder 230 Volt an zum Beispiel, das würde quasi für schnellere Fahrzeuge sorgen. Mehr Spannung. Das heißt, der Strom fließt halt einfach mit oder hat mehr treibende Kraft sozusagen, der die Elektronen dadurch bewegt. Dann haben wir den Strom. Der wird in Ampere gemessen. Ja, das ist, was wir immer ein bisschen im Alltagsgebrauch Strom und Spannung durcheinander bringen. Wir sprechen meistens vom Strom. Das ist auch gar nicht so falsch. Aber wenn wir eben über 12 Volt sprechen, dann ist es eben korrekterweise die Spannung. So, der Strom, können wir jetzt unser Bild wieder mit der Autobahn nehmen. Das ist die Menge der Autos, die an einem bestimmten Punkt in einer Zeiteinheit vorbeifahren. Ja, das heißt, ihr guckt da quasi auf eine Stelle auf der Autobahn, guckt euch einen Zeitabschnitt an, also eine Minute. Und je mehr Autos da quasi vorbeifahren, desto höher ist der Strom. Ne? Kann man auch schön sich bildlich darstellen, der Autostrom. So, das heißt, das ist auch wirklich die Bewegung der Elektronen. Ne? Also jedes Auto ist letzten Endes so ein Elektron, was da quasi durch diese Leitung durchfließt. Und je mehr Strom sozusagen da durchfließt, desto mehr Elektronen und entsprechend mehr Autos haben wir quasi auf unserer virtuellen Autobahn. So, das sollte soweit noch hoffentlich nachvollziehbar sein, oder Nele?
Ja, selbst für mich.
Okay, jetzt haben wir das Thema, ne, was dafür sorgt, dass Kabel anfangen zu brennen oder zumindest erstmal warm zu werden. Da haben wir nämlich den Widerstand. Das ist jetzt Teil des Ohmschen Gesetzes, da komme ich auch nachher nochmal zu. Habt ihr bestimmt ganz früher in Physik schon mal, ich weiß gar nicht, 6., 7. Klasse, glaube ich, schon mal gehört. Und im Prinzip können wir uns den Widerstand ein bisschen vorstellen, wie wenn die Autobahn jetzt enger wird. Also, was passiert auf einer gut befahrenen Autobahn, wo quasi viel Strom unterwegs ist, also viele Autos, wenn ich von 4 auf 3 Fahrspuren plötzlich das Ganze verenge? Es kommt meistens zu einer Behinderung des Verkehrsflusses, ne? Also die Autos werden langsamer und im Worst Case gibt es an dieser Stelle, wo es zusammenkommt, auch noch einen Unfall und dann fängt es an zu brennen. Also kann man sich jetzt bildlich so ein bisschen vorstellen. Das ist genau das, was passiert. Es kommen also mehr Autos rein, die müssen sich durch eine engere Straße sozusagen quälen. Es kommt eben zu Reibung. Jetzt nicht unbedingt an den Autos, nur an der Einfädelspur und bei den Elektronen aber. Und durch diese Reibung entsteht Wärme. Und damit haben wir zwei Dinge, die passieren. Zum einen, das Kabel erwärmt sich und es kann im Worst Case, wenn da sehr viele Autos durchfahren, eben bis hin zum Glühen gehen. Und nach Glühen kommt unter Umständen Brennen, gerade wenn Holz in der Nähe ist. Und das ist ja bei einem Campingfahrzeug gar nicht so selten. Oder es kommt eben zumindest aber zu einem für uns Energieverlust. Also die Energie ist ja nicht wirklich weg, aber es wandelt sich eben die elektrische Energie, der Strom, der durch die Leitung fließt, wandelt sich in Wärmeenergie, die wir eigentlich an der Stelle nicht wollen. Und wie gesagt, Worst Case entsteht aus der Wärme eben Hitze und dann ein Feuer. Und das ist genau die große Gefahr, die eben passieren kann, wenn ich zu dünne Kabel habe. Wenn meine Autobahn also nicht breit genug ist für die vielen Autos, die da durch sollen. Eigentlich würden wir damit schon auskommen. Jetzt haben wir aber das Thema, dass wir, wenn wir uns jetzt Geräte angucken, die an unser Stromnetz angeschlossen sind, häufig mit irgendwelchen Leistungen auch noch quasi belästigt werden. Ja, die Leistung ist letzten Endes mehr oder weniger die Gesamtmenge an Verkehr, der in einem bestimmten Zeitraum über diese Autobahn transportiert wird. Das heißt, wir kombinieren jetzt sozusagen Spannung und Strom miteinander und können die Leistung ausrechnen. So, das ist eigentlich schon alles. Und dafür gibt es auch entsprechende Formeln, die ihr auch nachschlagen könnt. Also ich will euch jetzt hier nicht sozusagen lange ewig mit Formeln nerven. Da kommen wir nachher zu. Wir haben nochmal zwei Formeln, aber letzten Endes könnt ihr die Leistung ganz einfach rechnen. Spannung mal Strom. Ja, und andersrum könnt ihr natürlich, wenn ihr an einem Gerät die Ampere angegeben habt, also was für sich, ein Gerät braucht 1 Ampere, und ihr wisst ja, es hängt an 12 Volt, könnt ihr halt entsprechend die Leistung ausrechnen und andersrum. Ne? Also so kann man quasi, wenn man Spannung und Strom oder Spannung und Leistung hat, kann man quasi immer sich den fehlenden Wert, also den Strom oder auch die Leistung ausrechnen. Und das ist eigentlich notwendig, um auch auf die richtigen Kabelquerschnitte zu kommen. Deswegen habe ich an der Stelle jetzt nochmal die Leistung mit erwähnt. Immer noch soweit klar, Nele?
Ja, also ich muss gestehen, du erklärst es super. Ich wünschte, mein Physiklehrer hätte das in der, ich glaube, bei uns war es die 7. Klasse auch so erklärt. Aber mir ist, also bei mir fehlt es immer so ein bisschen an den Basics, wie dann diese drei Größen oder die vier Größen zusammenhängen. Also Leistung, hat es ja schon gesagt, ergibt sich aus Strom und Spannung. Mhm. Aber bei den anderen Größen, also wie ich dann quasi auf den Rückschluss komme, wie so ein Kabelquerschnitt zum Beispiel aussehen muss.
Da sind wir ja noch gar nicht.
Ach gut, dann warte ich noch. Vielleicht komme ich dann selber drauf.
Okay. Also nochmal ein, zwei Beispiele von unserer Autobahn erstmal. Ja, also wenn die Autos mit einer hohen Geschwindigkeit fahren, das heißt eine hohe Spannung anliegt, aber gleichzeitig wenig Verkehr ist, also das heißt entweder ein niedriger Widerstand da ist, also das heißt wir haben sehr viele Fahrspuren oder eben wenige Fahrzeuge unterwegs sind, dann oder beziehungsweise wenn die anders, Entschuldigung nochmal, das ist tatsächlich auch damit sinnvoll erklärt. Also wir haben eine hohe Geschwindigkeit der Fahrzeuge, hohe Spannung. Und wir haben sehr viele Fahrspuren. Und dann kann halt entsprechend sehr viel Strom durchfließen, weil es ist genügend Platz. Oder wir haben eine niedrige Geschwindigkeit, niedrige Spannung, ja, also zum Beispiel jetzt 12 Volt. Und wir haben aber einen hohen Widerstand, weil wir zum Beispiel wenige Fahrspuren beziehungsweise in der echten Welt ein sehr dünnes Kabel haben. Dann haben wir halt nur einen geringeren Verkehrsfluss. Also es kann wenig Strom durchfließen. Wir können jetzt versuchen, da viel Strom durchzuprügeln, indem wir einfach ein Gerät hinten anschließen, was sehr viel Strom entnimmt. Das führt aber dann genau dazu, dass es halt an diesen Reibungsstellen, also in dem dünnen Kabel, zu Wärme oder Worst Case halt zu einem Brand kommt. So, und das heißt, wir müssen quasi unsere Autobahn, also unser Kabel, immer den Anforderungen anpassen. Das heißt, die Spannung, die ist ja immer gleich in unserem Wohnmobil. Die variiert irgendwas zwischen 11 und, sagen wir mal, 14 Volt. Das ist aber gar nicht so relevant, da können wir einfach mit 12 Volt rechnen. Wenn wir jetzt aber da hinten eine LED dran haben, die vielleicht 0,1 Ampere braucht, oder wenn wir im Gegensatz dazu über dasselbe Kabel eine Batterie mit einem Ladebooster verbinden, wo vielleicht 100 Ampere durchgehen, also das Tausendfache, dann kann ich das nicht mit demselben Kabel machen. Weil wenn quasi über eine enge Autobahn viel, viel mehr Autos müssen, also mehr Strom, dann wird es halt da zu Problemen kommen. Das ist genau das, was sozusagen der Ursprung unseres Themas heute ist. Wie kann ich quasi vermeiden, dass meine Stromautobahn im Wohnmobil zu dünn ist? Und gleichzeitig wollen wir aber auch vermeiden, dass sie zu dick ist. Aber da komme ich nachher noch dazu. Also zu viele Fahrspuren sind auch nicht so gut.
Aber im Grunde, wenn ich mich richtig erinnere, ist das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ja schon eigentlich das Ohmsche Gesetz, oder?
Ja, genau. Im Prinzip ist das das Ohmsche Gesetz. Ne? Also wenn, wenn ich die Spannung erhöhe und es keinen Widerstand gibt, dann können mehr Autos vorbeifahren. Wobei ich halt in der realen Welt nie keinen Widerstand habe. Ich habe immer irgendeinen Widerstand und je kleiner das Fahrzeug wird, desto höher wird der Widerstand. Oder eben, wenn ich einen hohen Widerstand habe und die Geschwindigkeit gleich bleibt, dann können eben weniger Autos vorbeifahren, ohne dass es zu Unfällen kommt. So letzten Endes. So, und deswegen brauchen wir also eine Information darüber, wie viele Autos sollen über die Straße fahren, Strom, wie schnell sollen die fahren, Spannung und wie viele Fahrspuren habe ich, Widerstand. Und wenn ich die drei Informationen habe, oder wenn ich die Information habe, kann ich quasi berechnen, wie viele Fahrspuren ich sozusagen auch brauche, um eben entsprechend das Ganze realisieren zu können.
Und auch wie lang die Kabel, also sprich die Fahrspuren sein müssen, oder?
Genau, wie lang die Autobahn ist letzten Endes. Mhm. Ne, generell gilt immer, das können wir hier schon sagen, ihr solltet Kabel immer so kurz wie möglich halten, so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Also ne, möglichst keine großen, nicht 20 Meter irgendwie Reserve dazugeben und dann irgendwo verlegen, sondern Kabel sollten immer möglichst kurz sein. Warum? Weil je länger das Kabel wird, es automatisch einen immer höheren Widerstand hat. Das heißt automatisch, das gleiche Kabel mit demselben Durchschnitt, wenn es doppelt so lang ist, hat es auch einen höheren Widerstand, als wenn es eben halb so lang ist. So, das mal so ein bisschen ganz einfach sozusagen die Theorie dahinter erklärt, wie das so mit Strom und Spannung und so weiter zusammenhängt. Ihr habt jetzt also die Autobahn im Kopf und wir müssen jetzt quasi berechnen, wie viel Fahrspuren braucht unsere Autobahn oder eben in der echten Welt, welchen Durchschnitt oder welchen Querschnitt braucht unser Kabel. Weil wir wollen eben einfach vermeiden, dass die Kabel zu dünn sind, weil es können zwei Dinge passieren. Es kann einmal zu einem Spannungsabfall kommen. Das ist eben, habe ich gleich noch ein Beispiel. So habe ich mich angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht hier mal ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe mir irgendwann, ich weiß nicht, ist jetzt viele Jahre, ist auch eigentlich egal. Ich habe mir irgendwann ein neues Laptop gekauft. Und zwar bin ich auf Apple gewechselt, habe mir ein MacBook Pro gekauft. Das hatte damals schon einen USB-C-Anschluss und darüber konnte man das Gerät laden. Und das hat relativ hohe Ströme gebraucht, also viel, viel, viel mehr als so ein normales Handy-Ladegerät. Und dafür gab es auch ein 12-Volt-Ladekabel. Das habe ich mir gekauft. War sauteuer damals. Ich glaube, 80 Euro gekostet oder 100 Euro fast. Damit konnte man aber tatsächlich dieses MacBook an einem 12-Volt-Gerät sehr schnell laden. Das hat allerdings nie funktioniert. Das hat ganz kurz geladen und dann hat es irgendwie einen Fehler geschaltet. Der hat einfach rot geblinkt. Ich wusste nicht, was es für ein Fehler ist. Und ich habe auch gemerkt, das Ding wird halt super heiß. Und ich konnte mir keinen Reim drauf machen. Ich habe einfach nicht gewusst, woran es liegt. Und habe dann angefangen, mich mit dem Thema Strom zu beschäftigen und habe genau diese Sachen rausgefunden. Und was ist passiert am Ende des Tages? Das Anschlusskabel zu meiner 12-Volt-Dose war sehr dünn, weil, als das Fahrzeug gebaut wurde, hat niemand mit Ladegeräten gerechnet, die 6, 7 oder 8 Ampere quasi verbrauchen. Und demzufolge war das Kabel halt einfach viel zu niedrig dimensioniert. Also ich habe jetzt gerade mal schnell den Taschenrechner aufgemacht. Ich glaube, es sind ein bisschen über 8 Ampere quasi über das Kabel geflossen. Also das Ladegerät hatte 100 Watt Leistung und das sind ein bisschen mehr als 8 Ampere. Und damit hat, als das Fahrzeug gebaut wurde, niemand gerechnet, dass quasi so viel über eine 12-Volt-Buchse läuft. Und was dann passiert ist, das Ladegerät hat sich versucht, diese 8 Ampere zu ziehen. Das hat auch funktioniert. Dabei ist aber dann die Spannung eingebrochen. Ja, das heißt, es sind sozusagen viele Autos durchgefahren, die wurden aber plötzlich halt deutlich langsamer, weil einfach nicht genügend Fahrspuren da waren. Also es kam ganz normal zu einem Stau. Und bei diesem Stau kam es eben dann zu Reibung. Deswegen ist das Ladegerät, auch das Kabel, sehr warm geworden. Noch nicht heiß, aber schon ziemlich warm. Und die Spannung ist, glaube ich, auf, ich glaube, irgendwas zwischen 9 und 10 Volt eingebrochen und damit konnte halt das Ladegerät nicht mehr richtig funktionieren und hat nicht geladen und hat in diesen Störungsmodus quasi geschaltet. Und als ich das dann rausgefunden habe, wie das Ganze zusammenhängt und mir auch ein Kollege den Tipp gegeben hat, mess doch mal an einem Ladegerät, was da quasi jetzt an der Dose an Spannung quasi ankommt, da hat man genau gesehen, sobald das Laptop eingesteckt wurde, ist die Spannung quasi von, ich glaube, 13 Volt auf eben 8 oder 9 oder 10 Volt eingebrochen. Und da war klar, das passiert hier also. Also haben wir ein längeres oder dickeres Kabel gezogen und das Problem war behoben. Und das sind genau die Sachen, weil wenn ich das nicht merke und das Ladegerät kein Ladegerät gewesen wäre, sondern irgendein anderer Verbraucher, der den Strom gezogen hätte, wäre das Kabel immer wärmer geworden und hätte vielleicht irgendwann gebrannt. Und das ist genau das, was man vermeiden möchte.
Kann ein Kabel auch zu dick sein oder greife ich da jetzt schon vor? Also sprich, wenn ich ein Kabel wahnsinnig dick wähle, kann es dann auch sein, dass da dann nicht mehr genug Strom ankommt oder Spannung?
Nein, nein. Aus der Sicht kann ein Kabel eigentlich nicht dick genug sein, weil je dicker es ist, desto weniger Widerstand habe ich für den Strom und die Spannung und desto besser ist es eigentlich. Aber hier kommt jetzt was anderes uns quasi, was es verhindert, dass wir einfach ultradicke Kabel überall verlegen. Das eine ist Gewicht. Ja, wir haben ja in den Campingfahrzeugen immer irgendwie ein Gewichtsproblem. Und Kupfer. Und aus die heutige oder heutzutage sind Kabel nun mal einfach aus Kupfer. Ja, früher hat man Aluminium genommen, mittlerweile nutzt man einfach Kupfer, weil es einfach die besseren Leitungs- oder Leiteigenschaften hat. Und Kupfer wiegt halt einfach. Und je dicker mein Kabel wird, desto schwerer wird es halt auch entsprechend. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, Kupfer ist teuer. Je dicker mein Kabel ist, desto mehr Kupfer ist drin, desto teurer wird's. Und das dritte Problem ist, je dicker mein Kabel wird, desto weniger flexibel ist es und desto mehr Platz verbraucht es. Und Platz ist auch ein Problem in Campingfahrzeugen.
Ja.
Also kann ich nicht einfach beliebig dicke Kabel in mein Fahrzeug legen. Also kann ich, muss ich halt viel Geld haben und halt viel irgendwie Platz. Viel Platz haben und viel Zuladung haben, dann kann ich das auch machen, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und deswegen muss man quasi oder versucht man rauszufinden, was ist denn die ideale, der ideale Kabelquerschnitt, also wie ist es möglichst so dünn wie geht, aber eben auch so dick wie nötig, damit ich eben Geld spare, Zuladung spare und es einfacher verlegen kann, auch entsprechend Platz spare.
Und ich habe die Befürchtung, dass jetzt die Formeln kommen, richtig?
Jetzt kommen gleich die Formeln. Jetzt kommt erst noch ein wichtiger Hinweis, weil auch das habe ich schon gesehen, was wir eigentlich für Kabel in unserem Fahrzeug benutzen. Weil wer schon mal zu Hause sich die Stromleitungen angeguckt hat oder das schon mal gesehen hat, das sind starre oder sogenannte starre Leitungen. Also so ein Stromkabel im Haushalt, im Haus besteht aus 3 oder 5 Adern. Also das heißt, wir haben eine Außenschicht darum, dann haben wir vielleicht noch eine Innenschicht da drin und da drin sind dann einzelne Adern, nennen wir die, zwischen 3 und 5 Stück. Ja, bei 3 Stück ist es halt der Leiter, ist die Nullleitung und es ist die Erde. Ne? Meistens sind die farbig gekennzeichnet, blau ist Null, braun ist der Leiter und gelb-grün ist die Erde. Und das Ganze sind starre Drähte, die da drin sind. Und in Fahrzeugen nutzen wir sogenannte flexible Kabel oder auch Litze. Ja, da ist also in diesen einzelnen Adern nicht ein fester Kupferkern drin, sondern ist ganz viele feine Kupferdrähte, die miteinander verdrillt sind. Flexible Leitungen, weil die eben nicht so leicht brechen. Diese starren Leitungen können an irgendeiner Stelle brechen, wenn sie Vibrationen ausgesetzt sind, wenn sie stark gebogen werden. Und deswegen sind in Campingfahrzeugen, man macht es nicht nur, weil es praktisch ist, sondern es gibt auch Richtlinien, die das Ganze vorschreiben. Deswegen immer flexible Leitungen verlegen. Das ist der erste wichtige Punkt. Und nutzt halt Kupferleitungen. Also ich weiß nicht, ob es noch Aluleitungen zu kaufen gibt, aber heutzutage würde ich halt entsprechend immer Kupferleitungen einsetzen. Auch die Formel, mit der ich gleich rechne, basiert quasi auf Kupfer. Man kann da auch eine Konstante austauschen, kann es auch mit Kupfer rechnen, aber eigentlich, wie gesagt, hat man heutzutage überall Kupfer im Einsatz und kriegt auch eigentlich nur Kupferleitungen zu kaufen. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo wir mal anfangen, ein bisschen zu rechnen. Und zwar, ich habe also jetzt kommt die Schwierigkeit, dass ich in einem Audioformat quasi eine Formel erklären muss. Und ich versuche das relativ einfach zu machen. Und wir packen euch in die Shownotes auch nochmal den Link zu unserem Artikel dazu. In dem Link findet ihr zum einen nochmal die Formel auch entsprechend. Ihr findet auch nochmal alle Erklärungen dazu. Und ihr findet auch einen Rechner, wo ihr super einfach die Zahlen eingeben könnt und das Ganze euch selber berechnen könnt. Und ihr findet dann auch Tabellen, um Standard-Kabelquerschnitte zu finden und auch fertig berechnete Tabellen mit entsprechenden Kabellängen und so weiter, dass ihr euch quasi die Infos auch selber raussuchen könnt. Denn wenn ich euch jetzt hier gleich die Formel vorlese, dann wird uns das allen wenig bringen, weil ihr habt die halt instant wieder vergessen. Im Endeffekt berechnet sich quasi der Querschnitt eben aus der doppelten Länge, also das heißt aus dem Abstand sozusagen zwischen dem zwei Dingen, die ihr miteinander verbinden wollt. Warum die doppelte Länge? Naja, weil das Kabel hin und auch wieder zurückgeht, weil der Strom ja quasi hin und zurück fließt. Dann haben wir die Stromstärke, die in Ampere gemessen wird oder beziehungsweise angegeben wird, die durch das Kabel fließen soll. Ja, das heißt, das Gerät, was ihr anschließen wollt, ein Wechselrichter oder ein Solarregler oder eine LED-Lampe oder ein Kühlschrank oder was auch immer. Das heißt, ihr müsst wissen, welchen maximalen Strom das Gerät benötigt. Und hier ist es jetzt, und deswegen habe ich vorhin die Leistung mit besprochen, hier ist es jetzt häufig so, dass die Geräte nicht unbedingt eine Stromstärke angegeben haben, sondern meist eine Leistung. Also ne, da steht dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Watt. Und dann müsst ihr jetzt quasi ausrechnen, ihr habt ja dann die Leistung, Watt, und ihr habt die Spannung, 12 Volt, und daraus könnt ihr jetzt quasi die Stromstärke berechnen. Und zwar berechnet ihr den Strom, indem ihr einfach die Leistung durch die Spannung rechnet. Also das heißt, bei 100 Watt durch 12 Volt lande ich bei 8,3 Periode 3 Ampere. Also sagen wir mal aufgerundet 8,5 Ampere bei 100 Watt auf einem 12 Volt System. Das ist schon ein relativ großer Strom für Verbraucher. Für Batterie, Solarladeregler und sowas ist das noch relativ wenig, aber für einen Verbraucher ist das schon relativ viel. Das heißt, da könnt ihr, wenn ihr die Leistung habt, die Stromstärke berechnen. Und ich weiß, dass ihr schon den ersten Teil der Formel wieder vergessen habt. Ist nicht so schlimm, die könnt ihr nochmal nachlesen. So, und das Ganze wird dann eben dividiert und da berechnen wir dann, oder haben wir zum einen die Leitfähigkeit von Kupfer. Die ist so über den dicken Daumen gepeilt, 58. Dann brauchen wir noch einen Verlustfaktor, den erkläre ich gleich noch. Und dann brauchen wir die Spannung, 12 Volt. Und daraus können wir quasi einen Kabelquerschnitt berechnen. Das heißt, wenn wir wissen, wie viel Strom oder Leistung unser Gerät braucht bzw. zieht, wenn wir wissen, dass wir ein 12-Volt-System haben, wenn wir wissen, dass wir Kupferleitungen haben, wenn wir die Kabellänge wissen, die müsst ihr halt messen oder zumindest sehr gut schätzen. Und wenn wir wissen, wie viel Verlust wir maximal haben wollen. Ich habe ja vorhin erzählt, bei meinem Beispiel mit dem Ladegerät ist die Spannung eingebrochen. Das ist ein Verlust. Das ist genau der Verlust, der auftritt. Und den, ich sag mal so, Pi mal Daumen, wollt ihr eigentlich nicht mehr als 3% haben. Ne? Das heißt, Verlustfaktor ist dann 3%. Das ist 0,03. Auch das ist im Artikel nochmal erklärt. Bei Ladegeräten, bei Solar würde ich sogar mit 1-2% noch rechnen. Na, also da immer je geringer der Verlust, desto mehr von der Energie, die ihr quasi aus der Sonne oder von wo auch immer holt, könnt ihr nutzen. Aber ich sag mal so, wenn man mit 3% rechnet, fährt man ganz gut, weil um einfach mal für euch so ein Pi mal Daumen sozusagen Regel zu haben. So, und mit dieser und in diese Formel, die ich euch jetzt gerade vorgelesen habe, wo ihr wahrscheinlich schon wieder die Hälfte vergessen habt, ich übrigens auch, mit der könnt ihr jetzt quasi das Ganze ausrechnen und könntet euch ausrechnen, wie sozusagen das perfekte Kabel für euch aussieht. Also, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, wir nehmen jetzt mal einfach mein Ladegerät, das hat 100 Watt. Wir sind an einem 12-Volt-System und ich habe eine 5 Meter lange, also 5 Meter Entfernung quasi zwischen meiner Batterie und dem Ladegerät. Dann brauche ich dafür oder dann werden da bei mir ungefähr 8,3 Ampere anliegen und bei 5 Meter Entfernung werde ich ein Kabel mit, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, also wenn ich das ausrechne, komme ich auf 5,98 Quadratmillimeter. Ja, also das Kabel müsste 5,98 Quadratmillimeter haben. Jetzt ist es so, es gibt Kabel nicht in beliebigen Querschnitten, sondern ist das, was am nächsten kommt, sind zum einen 6 Quadratmillimeter. Und dann die nächste Stufe sind 10 Quadratmillimeter. Und von 5,98 zu 6, das wäre mir vielleicht ein ganz klein wenig zu knapp, weil wenn ich dann doch nochmal ein Ladegerät, was vielleicht 110 Watt zieht, anschließt, komme ich da ein bisschen in Schwierigkeiten. Und ich hätte auch, weil ich relativ nahe quasi am Durchmesser bin, ne, 5,8 zu 6 Millimeter, würde ich quasi eher auf ein 10 Quadratmillimeter Kabel gehen. Da habe ich halt ein bisschen Reserve drin. Das wäre also quasi das, was ich jetzt ausgerechnet hätte. Das heißt, bei 5 Meter Entfernung mit meinen 100 Watt an einem 12-Volt-System würde ich ein 10 Quadratmillimeter Kabel mir anschaffen, also 10 Quadratmillimeter im Querschnitt.
Also du würdest sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, wenn man sich das einmal ausgerechnet hat auf Basis der aktuellen Geräte, die man besitzt, dass man vielleicht dann lieber noch mal ein bisschen Puffer drin lässt für unvorhergesehene Gerätewechsel oder ähnliches.
Ja, also so 10-20% können da schon sinnvoll sein. Also so ein 100-Watt-Ladegerät ist schon relativ viel für so ein 12-Volt-Steckdose, die man da anschließt. Ich denke, dass wir da mit den 10% oder 20% sehr, sehr gut fahren. Also wir bräuchten theoretisch kein 10 Quadrat, sondern es wird ein 7 Quadrat daraus reichen. Gibt's halt nun mal nicht. Aber ich würde so ein ganz klein wenig Reserve draufrechnen. Aber übertreibt es nicht. Also ich weiß, dass gerne mal dazu dann die Neigung besteht, das zu übertreiben. Also hauen wir halt ein 25 Quadrat rein, da sind wir auf der sicheren Seite. Braucht man hier an der Stelle nicht, weil es wird über 12 Volt Anschlüsse keine 1000 Watt Geräte geben, die ihr anschließt, sondern es wird sich alles so im Rahmen bis 100, vielleicht mal 110, 120 Watt, das ist schon krass, quasi passieren. Ne? Was anderes ist, wenn ich zwei Batterien miteinander koppel oder wenn ich eine Batterie an einen Ladebooster anschließe, da habe ich dann schon andere Amperezahlen. Aber ja, hier, wie gesagt, 10% draufgerechnet und dann einfach zum nächst höheren Querschnitt aufgerundet, den es gibt. Und das sind halt 10 Quadratmillimeter. Und dann weiß ich, und dann habe ich sogar den Vorteil, ich habe jetzt ja mit 2% Spannungsabfall gerechnet, also maximal 2% Verlust. Und dann weiß ich, würde ich wahrscheinlich sogar bei 1% vielleicht sogar noch drunter liegen, weil mein Kabel halt entsprechend dick genug ist. Das heißt, ich habe auch mehr Effizienz. Wenn ich meinen Laptop also sehr häufig lade, habe ich nicht so viel Wärmeverlust und bin ein bisschen effizienter, wobei sich das auch bei den Mengen wahrscheinlich nicht so großartig messbar auswirken lässt oder wird. So, das heißt, was haben wir jetzt gelernt? Es gibt feste Kabelquerschnitte oder Leitungsquerschnitte. Ja, also das heißt, da ist übrigens das vielleicht auch ganz wichtig, da ist nicht das Kabel gemeint, sondern es ist die Leitung. Und wenn ich ein flexibles oder zwei flexible Kabel verlege, dann muss ich natürlich auch hin und zurück jeweils 10 Quadratmillimeter verlegen. Es gibt nicht beliebige Querschnitte, es gibt halt einfach genormte. Wir haben die Tabelle dazu auch in unserem Artikel drin. Da sind also bis 150 Quadratmillimeter alles drin. Das sind dann schon ganz schöne Klopperkabel, die man wirklich nur bei sehr hohen Strömen dann einsetzen muss. Aber das ist wichtig zu wissen. Und ihr habt jetzt die Formel gelernt, die ihr, glaube ich, am besten nochmal nachlesen könnt. Ich habe sie jetzt auch nicht vorgelesen, also ich kann sie nochmal vorlesen. Also A, der Querschnitt berechnet sich aus 2 mal der Länge, mal der Stromstärke. Das Ganze wird dividiert durch die aus der Leitfähigkeit von Kupfer 58 mal dem Verlustfaktor mal der Spannung. Da habt ihr es jetzt einmal gehört und so kann ich das berechnen. Wie gesagt, wir haben auch einen Rechner gebaut dafür, da könnt ihr das halt ganz entspannt berechnen.
Wenn du von Leistung sprichst, dann auf Basis derer sich der Kabelquerschnitt errechnet, dann geht es aber quasi um den ganz normalen Betrieb, nicht um die Spitzen. Oder wie sieht es da aus? Weil es gibt ja Geräte, die teilweise sehr hohe Spitzen erzeugen.
Ja, das sind aber tatsächlich im Normalfall Motoren und Ähnliches, die meistens an Wechselstrom 230 Volt angeschlossen sind. Da muss ich vorher mir erstmal den Wechselrichter berechnen, welches der braucht. Und da muss ich halt über Spitze und durchschnittliche Leistung gehen und muss dann mit der Spitzenleistung aber kalkulieren, weil das ist ja das, was Worst Case durchs Kabel geht. Wenn auch sehr kurz, geht das aber durchs Kabel. Bei 12-Volt-Geräten, also es gibt auch 12-Volt-Motoren, da ist der Anlaufstrom aber längst nicht so schlimm. Ich glaube, da kommt man mit den 10-20% sozusagen Reserve, die ich gerade gesprochen habe, im Normalfall gut hin. Und das ist also bei 12 Volt an sich nicht so das Thema. Aber Maximalleistung. Ne? Also keine Ahnung, wenn ich einen Kühlschrank habe, dann hat er sicherlich eine Durchschnittsleistung, die er braucht. Die ist spannend für den generellen Energieverbrauch, ja, um zu berechnen, wie autark ich sein kann. Aber ich brauche natürlich den Maximalstrom, den so ein Kühlschrank verbraucht, wenn er eben auf volle Pulle läuft und das beziehungsweise die Maximalleistung, und darüber kann ich mir den maximalen Strom berechnen.
Okay.
Und das ist eigentlich schon die ganze Schwierigkeit zum Thema Kabelquerschnitt. Warum ich es brauche, wie ich es berechnen kann, wie ich mir Gedanken mache, welchen Spannungsabfall ich haben will. Und wie gesagt, je mehr ich in die Produktion des Stroms komme, also Richtung Solaranlage und auch Speichern, Richtung Batterien, würde ich halt eher mit 2% rechnen. Man kann auch mit 1% rechnen, aber das wird natürlich dann auch immer gleich entsprechend teurer, weil die Kabel natürlich gleich nochmal eine ganze Ecke dicker werden. Und je mehr Strom durchs Kabel geht, desto wichtiger ist es, dass es wirklich so kurz wie möglich ist. Das heißt, es bedeutet auch, dass man sich eben gerade, wenn man ein Fahrzeug neu ausbaut, dass man sich sehr wohl Gedanken darüber macht, wo denn die einzelnen hochstrombrauchenden Verbraucher sitzen. Also, dass möglichst Batterie, Wechselrichter, Solarladeregler sehr nahe beieinander sitzen und dass möglichst war auch die Leitung, die von der Solaranlage kommen, möglichst kurz ist, die dann in den Solarregler gehen. Auch da gibt es noch ein paar Tricks. Da haben wir auch in der Solarfolge schon drüber gesprochen. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen. Da hört dann nochmal rein. Aber das ist auch wichtig bei der Planung des Gesamtsystems, dass ihr wirklich die Sachen, die viel Strom verbrauchen, Ladebooster habe ich noch vergessen, dass die wirklich sehr, sehr eng beieinander sind, dass ich da wirklich sehr, sehr kurze Kabel habe. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was eigentlich nicht für den Querschnitt wichtig ist, aber was für das Thema Sicherheit sehr wichtig ist, ist vielleicht nochmal kurz das Thema Absicherung oder Sicherung generell. Denn wenn ich entsprechende Kabel ziehe, sollte ich mir auch über die Sicherung Gedanken machen. Denn, wie sagt man so schön, die Sicherung sichert das Kabel. Ja, die sichert nicht das Gerät, sondern die sorgt genau dafür, dass eben das Kabel nicht zu brennen anfängt. Weil, wenn zu viel Strom doch mal aus irgendeinem Grund übers Kabel geht und die Sicherung richtig dimensioniert ist, dann geht die einfach kaputt. Das heißt, der Stromfluss wird unterbrochen und es kommt eben nicht zur Überhitzung des Kabels und nicht zu einem Brand. Dafür sind Sicherungen gut. Und deswegen muss die Sicherung zum einen so nah wie möglich an der Stromquelle, also an der Batterie oder am Wechselrichter oder was auch immer sitzen, wo ihr das Ganze anschließt. Ja, damit möglichst die längste Länge des Kabels gesichert ist. Und das Kabel oder die Sicherung muss zum Kabel passen. Das heißt, wenn wir jetzt ja gerade schon geguckt haben, ich nehme mal wieder das Beispiel, wir schließen mein Ladegerät oder wir schließen eine 12-Volt-Dose an. Wir wissen, da soll als höchster Verbraucher dieses Ladegerät ran. Das braucht 8 Ampere. Wir haben das Kabel jetzt berechnet. Dann kenne ich jetzt ja den Dauerstrom. Ja, der ist bei 8,33 Ampere. Also können wir aufrechnen auf 8,5 oder mit ein bisschen Reserve. Können wir rechnen und ich würde tatsächlich hier mit 20% Reserve rechnen. Das heißt, wenn ich jetzt 8,3 mit 20% oder 20% draufrechne, bin ich halt bei 10 Ampere. Das bedeutet für mein System von dieser 12-Volt-Dose mit dem entsprechenden Kabel, würde ich eine 10-Ampere-Sicherung anschaffen und würde die 10-Ampere-Sicherung an den Anfang des Kabels legen, also da, wo es quasi von der Batterie rausgeht. Und warum muss die Sicherung etwas höher sein als das Kabel? Naja, wenn sie das nicht ist, dann ist Kabel und Sicherung immer unter Dauerlast und im Zweifel kann die Sicherung das Kabel nicht richtig schützen. Deswegen brauchen wir halt ein bisschen mehr Sicherungskapazität, damit wir das auch nutzen können, weil die Sicherung soll ja wirklich erst bei einer weiteren Überlastung auslösen. Ja, weil 8 Ampere oder 9 Ampere kann das Kabel mit Sicherheit ab und da wir ein bisschen Reserve drin haben, kann es auch die 10 Ampere vermutlich noch ab, aber da wir gesagt haben, nee, mehr als das soll nicht dran sein, also wenn über 10 Ampere quasi durchfließen, weil ich vielleicht zwei solche Ladegeräte angeschlossen habe über einen Verteiler, dann wird eben die Sicherung durchbrennen. In Wohnmobilen nimmt man meistens so Stecksicherungen, das sind so kleine, wie Brücken sehen die aus, da ist dann halt ein Metalldraht, der durchbrennt und dann muss ich die halt entsprechend einfach ersetzen. Deswegen nimmt man die kennt ihr auch aus dem Fahrzeug, also die sind halt auch in normalen Fahrzeugen sehr, sehr gerne verbaut.
Aber ist ja dann eigentlich nicht so schlau, wenn man die einfach nur ersetzt und nichts am Setting ändert, ne? Wenn es vielleicht mal öfter passiert.
Ja, also wenn das 2-3 Mal passiert, sollte man sich Gedanken machen, weil dann hat man definitiv ein Problem. Ich kann natürlich immer wieder die Sicherung raustauschen, aber wenn das natürlich häufig passiert, dann kann ich davon ausgehen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und was kann da nicht in Ordnung sein? Also tatsächlich mein Kabel falsch berechnet, ja, es hat so einen geringen Querschnitt. Oder die Verbraucher brauchen doch deutlich mehr Strom, als ich gedacht habe. Oder der Widerstand hat sich erhöht. Kann zum Beispiel passieren, wenn die Isolierung des Kabels beschädigt ist irgendwo zwischendrin, Feuchtigkeit rangekommen ist, das Kabel korrodiert, dann verringert sich halt auch da die Leitfähigkeit. Es verringert sich unter Umständen sogar ich sage mal wieder, die Anzahl der Fahrspuren, weil vielleicht einzelne Adern des flexiblen Kabels nicht mehr richtig leiten. Und dann kann es dazu kommen, dass eben ich auch hier wieder dann Wärme entstehen lasse, weil an der Stelle ein Stau entsteht. Oder auch Verbindungen, also wenn Kabel miteinander verbunden sind, auch an dieser Stelle habe ich natürlich einen höheren Widerstand. Also das können dann durchaus Dinge sein, die dazu führen, dass meine Rechnung nicht mehr hinhaut und dass die Sicherung öfter dann mal kaputt geht. Da sollte ich dann auf jeden Fall analysieren, warum das so ist, weil da habe ich auf jeden Fall ein Problem. Ne? Die Sicherung schützt mich, aber es ist natürlich, also man sollte kein elektrisches System betreiben, wenn man weiß, dass da ein Problem ist und das Rausliegen der Sicherung ist ja ein Problem.
Ja, das ist nämlich was ich immer wieder mal in Campinggruppen lese, dass dann dazu geraten wird, ganz viele Sicherungen mitzunehmen, weil die ständig rausfliegen. Und da habe ich schon gedacht, eigentlich, man vielleicht mal genauer hingucken dann.
Es ist auf jeden Fall nicht optimal.
Okay. Du hattest ja vorhin schon mal das Multimeter angesprochen und jetzt auch die Sicherungen.
Ja.
Was wären denn noch so Equipment-Teile, also Zubehörteile oder Tipps, die du auf jeden Fall unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also als erstes, übertreibt es nicht mit den Sicherungen als erster Gedanke. Also sprich, ich kann jetzt natürlich, ich lege mir ein langes Kabel durch mein Wohnmobil, wo ich dann halt verschiedene 12-Volt-Dosen anklemme und ich kann da jedes einzelne entsprechend absichern. Ich kann die aber auch alle in Reihe schalten und halt eine Sicherung verbauen. Ne, da muss ich halt einfach nur darauf achten, dass ich entsprechend die Kabel richtig dimensioniere, dass ich die Sicherung richtig dimensioniere. Also ne, man muss nicht 1000 Sicherungen haben, weil das sind ja alles auch Fehlerquellen, alles kostet Geld. Noch viel mehr bei 230 Volt, da ist es noch viel weniger notwendig. Nichtsdestotrotz würde ich nicht auf Sicherung verzichten und würde auch wirklich jeden Abzweig sozusagen, der von der Batterie weggeht, absichern. Aber wie gesagt, man kann die halt auch zusammenlegen und wie gesagt, immer so nah wie möglich an der Stromquelle absichern. Dann vielleicht noch die Verbindungen. Da habe ich schon die lustigsten Sachen gesehen und auch selber in meinen Anfangszeiten verbaut. Ganz beliebt die Stromdiebe. Weißt du, was ein Stromdieb ist?
Nein, ich kenne nur Wasserdieb.
Ja, das habe ich mir gedacht. Also, was ist ein Stromdieb? Das ist erstmal etwas, das nutze ich, wenn ich, was weiß ich, ich habe in meinem Fahrzeug eine Leitung, 12-Volt-Leitung und ich möchte da gerne einen Verteiler setzen und möchte, was weiß ich, an ein bestehendes LED-System noch eine weitere Leuchte, eine weitere LED anschließen. Dann muss ich natürlich nicht unbedingt von der Batterie losgehen, sondern kann einfach an die nächste LED gehen und mich daran klemmen.
Ich habe ihn gerade gegoogelt, ich kenne ihn doch.
Ah, okay, ja. Also Stromdiebe, so ein bisschen kleine alte Pfuschdinger, habe ich am Anfang auch verwendet. Das sind kleine Klemmen, ja, die bohren sich quasi in die bestehende Leitung und haben die zweite Leitung angeschlossen und dann entsteht sozusagen wie so eine T-Verbindung. Und ihr könnt euch damit halt super einfach an so eine bestehende Leitung ransneaken. So ist so einfach, wie es ist, so anfällig ist es auch, weil einfach das Thema ist, dass da eben zu Korrosionen kommen kann, dass da keine richtige Verbindung stattfinden kann und es dann einfach an der Stelle Brandgefahr besteht. Und der bessere Weg ist, einfach die Vago-Klemmen zu benutzen. Also das, wer sich da nicht auskennt, einfach mal Vago-Klemme googeln. Da gibt es welche, jetzt müsste ich natürlich, ich glaube, es sind die 211er. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken, was die richtige, nee, es ist nicht die 211er.
221er?
Genau, die 221er Vago-Klemme. Die Vago-Klemme ist sozusagen die moderne Form der Lüsterklemme. Also Vago ist der Hersteller, der hat das Patent darauf und damit könnt ihr quasi einfach flexible Adern miteinander verbinden und zwar lösbar. Also die haben so kleine Hebelchen. Also wenn ihr Vago 221 bei der Suchmaschine eurer Wahl eingebt, findet ihr die. Die gibt's halt von 1:1, also wo ich einfach zwei Adern verbinden kann, bis hin zu 6er oder ich glaube 10er, wo ich also 6 oder 10 Adern miteinander verbinden kann. Die gibt es auch in so Sets mit verschiedenen Größen. Die gibt es auch im China-Markt als Raubkopie, habe ich die schon gesehen. Letzten Endes sind die genial, weil ich kann halt die flexiblen Adern damit verbinden. Ich muss nichts löten. Ich muss auch keine Ader-Endhülsen anbringen. Da komme ich gleich nochmal zu. Und das ist eigentlich so der moderne und schlauste Weg, um Kabel miteinander zu verbinden. Auch Lötstellen würde ich nicht unbedingt machen, weil zum einen aufwendig und zum anderen, wenn ich irgendwo einen Fehler mache, habe ich unter Umständen auch wieder Probleme, dass es sich auseinanderruckelt. Also die Vago-Klemme ist eigentlich der aktuell beste Weg, um einfach Leitungen miteinander zu verbinden. Abgesehen davon von Verdrillen und irgendwie mit Isoband umwickeln. ihr müsst immer dran denken, dass ich in so einem Campingfahrzeug ja Bewegung und vor allen Dingen Vibration habe und alles, was nicht wirklich richtig fest ist, eben dann irgendwann lose ist. Und wenn ich dann quasi keine feste Verbindung habe, können Lichtbögen entstehen und wir haben wieder Hitze, Brandgefahr. Na, das ist nichts, was jetzt jeden Tag passiert, aber so ein Fahrzeugbrand ist irgendwie nicht schön und deswegen kann man das vermeiden, indem man zum Beispiel einfach die Klemmen einsetzt.
Wobei man sich auch manchmal ein bisschen wundert, wenn man Fahrzeuge, die man quasi fertig gekauft hat, wenn man da mal sich gewisse Leitungen anschaut, da wundert man sich auch manchmal, dass da nicht mehr passiert. Also ich weiß nicht, wie es so bei deinen Fahrzeugen war, die du schon in der Hand hattest. Aber ich kann sagen, das, was ich schon gesehen habe, wo auch dann teilweise die Wasserleitung wirklich quasi auf dem Stromkabel geführt wurde und so, und denke ich immer so, würde ich jetzt anders machen, selbst als Laie.
Also es war in unseren Fahrzeugen immer okay, abgesehen davon, was selber gebastelt wurde. Da kann ich mich ja, habe ich gerade gesagt, auch nicht ausschließen, weil ich am Anfang eben auch da Dinge gemacht habe, von denen ich es nicht besser wusste. Aber das, was vom Werk kam, war eigentlich immer okay. Moderne Fahrzeuge habe ich mir tatsächlich angeguckt, habe aber auch die Meinung dazu, lese ich immer wieder in Campinggruppen, wenn Leute da so Fotos posten, was da so gemacht ist, ist manchmal schon seltsam. Ich mag es jetzt nicht bewerten. Es gibt letztendlich Richtlinien, also müsste dann sich nochmal die DIN-Norm dazu angucken und schauen, ob das alles so richtig ist. Vielleicht auch dazu nochmal, also es gilt eigentlich das Gebot, zum einen 230 Volt und 12 Volt miteinander zu trennen. Also das heißt auch zum Beispiel Abzweigdosen, ne, nicht mit 12 Volt und 230 Volt zu mixen, sondern das getrennt laufen lassen, auch die Kabel getrennt laufen lassen. Und eigentlich auch, weil Wasser und Strom sich nicht gut vertragen, gebietet es eigentlich dass man auch die voneinander trennt, weil ja auch Wasserleitungen durch etwas sein können, die ab und zu mal lecken aus irgendwelchen Gründen und dann Strom und Wasser vertragen sich auch einfach überhaupt nicht gut. Aber da müsste man jetzt nochmal sich die Richtlinien durchlesen. Da weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht, wie es mit Strom und Wasser ist, ob das geregelt ist. Falls es jemand weiß, gibt uns gerne mal einen kurzen Kommentar dazu, dann können wir das noch ergänzen. Aber 230 und 12 Volt sollen auf jeden Fall oder müssen getrennt voneinander stattfinden. Jetzt will ich noch kurz was zu den Ader-Endhülsen sagen. Hört vielleicht auch der eine oder die andere das erste Mal. Wie der Name schon sagt, sind das eben Hülsen, die man ans Ende der Ader packt. Also die werden mit einer Zange rangekrimpt, mit einer sogenannten Crimp-Zange. Das bedeutet letzten Endes, da wird also quasi einfach ein Endstück auf die Ader aufgebracht. Warum? Ganz einfach, weil die Ader ja flexibel ist und sich bewegt. Das heißt, die kann, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Schraubverbindung habt, kann das keinen festen Kontakt eingehen, weil die Ader ja flexibel ist. Ja, bei einem starren Kabel zu Hause, das kann ich einfach in irgendeine Sicherung, wird das halt mit einer Schraubklemme sozusagen festgeklemmt und hält dann. Bei einem Campingfahrzeug habe ich das Problem, ich habe Vibration, Bewegung und ich habe eben flexible Kabel, da würde das nicht halten, würde im Laufe der Zeit sich lockern. Was würde wieder passieren? Der Widerstand erhöht sich, wo der Widerstand sich erhöht, entsteht Wärme. Ihr wisst, ne, mittlerweile, wie das funktioniert. Deswegen packt man da Ader-Endhülsen dran, crimpt sich sozusagen die Enden sauber. Das ist wie, wenn man ein Stück Paracord nimmt und dann mit dem Feuerzeug rangeht, dass das Ende eben nicht mehr ausbremsen kann. So ein bisschen kann man sich das quasi vergleichen. Und dann hat man ein festes Ende an dieser Ader und kann die halt irgendwo auch befestigen. Deswegen beim Kabelverlegen, wenn man selber macht, auf jeden Fall eine Crimpzange organisieren, auch eine ordentliche organisieren, nicht vielleicht die für 10 Euro, weil die häufig nicht sonderlich gut Verbindungen eingehen. Da kann ich dann, wenn ich Pech habe, die Ader-Endhülse einfach abziehen. Das gibt also auch keine richtig feste Verbindung. Und so eine große Crimpzange für zum Beispiel Kabel und Batterien zu verbinden, die kostet auch richtig Asche, beziehungsweise ab einer bestimmten Größe geht es dann nur noch mit Hydraulik oder mit Pneumatik oder sowas an, also mit Kraftverstärkung. Die kann ich dann auch meist nicht mehr bezahlen, lohnt sich auch nicht. Aber da kann ich tatsächlich mittlerweile bei vielen Shops und Händlern auch fertig gekrimmte Kabel mir schon kaufen, also mit fertigen Endhülsen oder auch mit anderen Enden, zum Beispiel mit Ringenden, dass ich sie halt irgendwie zum Beispiel an eine Batterieklemme ranbringen kann.
Da kannst du ja sicher für eine normale, ordentliche Crimpzange eine Produktempfehlung dann abgeben.
Muss ich mal raussuchen. Meine haben wir seit 10 Jahren im Wohnmobil liegen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber können wir noch mal raussuchen. Wie gesagt, also meistens so 20, 30, 40 Euro ist eigentlich ein Preisrahmen, der ganz gut funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr sie kauft, dann crimpt mal eine Aderendhülse dran. Und dann zieht einfach mal richtig daran und guckt, ob die hält. Und wenn die hält, dann ist gut. Und wenn nicht, dann habt ihr entweder die Zange nicht richtig bedient, auch das kann sein. Oder ihr habt nicht die richtige Aderendhülse. Auch die gibt es in verschiedenen Durchmessern, Querschnitten. Oder die Zange ist halt einfach Schrott. Dann müsst ihr sie zurückgeben und umtauschen.
Und was würdest du sagen, muss man für ein gutes Multimeter auf den Tisch legen?
Ja, da wollte ich jetzt noch was zu sagen, weil das war ja, wenn ihr euch an den Anfang erinnert, auch die Empfehlung an unsere Kollegin, hast du ein Multimeter dabei? Und ihre Antwort war nein. Vielleicht ganz kurz, was ist ein Multimeter? Also Multimeter ist letzten Endes ein Gerät, mit dem ich verschiedene Dinge messen kann. Also Multimeter, da kommt der Name her, wird meistens zur Strom- und Spannungsmessung genutzt, aber auch zur Widerstandsmessung oder ich kann auch eine Durchgangsprüfung machen, erkläre ich gleich alles nochmal. Und ich würde tatsächlich heutzutage mir so ein sogenanntes Zangenmultimeter anschaffen. Warum? Weil ich mit dieser Zange, die da dran ist, eben auch ganz einfach den Strom messen kann. Also ganz klein bisschen Erklärung. Um die Spannung zu messen, muss ich nur dieses Multimeter nehmen, muss das auf Gleichstrom, also im Wohnmobil, auf Gleichstrom stellen, dann auf die nächsthöhere Einstellung zu 12 Volt. Das ist meistens irgendwie 20 Volt. Ja, nicht die niedrigere, weil wir haben ja mindestens 12 Volt und wenn ich es auf 10 Volt stelle, wird es überlastet. Im besten Falle geht die Sicherung raus, im schlimmsten Falle geht es kaputt. Deswegen nächsthöhere, 20 Volt, 30 Volt, was auch immer. Und dann halte ich einfach an meinen Plus- und Minuspol die beiden Messpole vom Multimeter und kann die Spannung messen. Das kann ich sogar, ich möchte es jetzt nicht empfehlen, ich habe gesagt, von 230 Volt Finger weg. Ja, aber wenn ich es auf Wechselstrom einstelle, wenn ich auf höher als 230 Volt einstelle, kann ich das sogar zu Hause an der Steckdose machen. Und dann sehe ich, aha, da liegen, keine Ahnung, 220, 230 Volt an. Im Wohnmobil auch gar kein Problem. Aber um den Strom zu messen, muss ich es nicht quasi an Plus und Minus halten, sondern ich muss es zwischen Verbraucher und Stromquelle, also quasi dort einschleifen. Und da das immer ein bisschen anstrengend ist, gibt es diese Zangenmultimeter, weil da halte ich nur die Zange an das Stromkabel ran und es misst mir relativ zuverlässig den Strom, der da durchgeht. So, die liegen preislich, ich sag mal so, ohne Zange liegt so ein Multimeter bei, sag mal, okay, ist bei 20 Euro, ein gutes Zangenmultimeter bei 40 bis 50 Euro in etwa. Mehr brauche ich jetzt für das Wenige, was ich im Wohnmobil habe, nicht. Aus meiner Sicht ist es fast genauso ein wichtiges Utensil, gerade wenn mein Fahrzeug älter ist. Bei einem Neufahrzeug vielleicht nicht unbedingt, aber bei einem gebrauchten Fahrzeug, was schon ein bisschen älter ist, ist es aus meiner Sicht genauso wichtig wie ein Wagenheber oder ein Ersatzreifen zum Beispiel, weil ich halt doch ab und zu mal was am Stromsystem habe und dann kann ich das halt einfach super einfach messen und checken. Ich kann auch Durchgangsprüfungen machen, also ich kann damit auch halt ein Kabel durchmessen, ob das quasi irgendwo kaputt ist zwischendrin. Ich kann schnell eine Sicherung damit checken, auch wenn es dafür nochmal einzelne Messgeräte gibt. Und ich kann eben auch gucken, welche Ströme laufen. Wenn ich irgendwo einen Verbraucher habe, von dem ich nicht weiß, wie viel Strom oder Leistung er quasi hat, dann kann ich auch das messen, wenn es im Betrieb ist. Also das aus meiner Sicht eine gute Geschichte. Ich verlinke das mal mit in den Shownotes, genauso wie ich nochmal an der Crimpzange gucke und das mit reinpacke. Also Crimpzange, wenn ich viel dran mache und Aderendhülsen sinnvoll, ein paar Vago-Klemmen sind sicherlich sinnvoll und ein Multimeter ist für mich, wie gesagt, bei einem älteren Fahrzeug absolut wichtig, weil mit Strom hat man immer mal irgendwie was, dass irgendwo was nicht geht und dann kann man halt gerade bei 12 Volt System und Mobil einfach an Plus und Minus halten einstellen und ich sehe sofort, da ist Strom dran, da ist keiner dran und dann kann ich halt weiter forschen.
Ja, ist auf jeden Fall eine gute Investition, wir haben auch eins.
Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr selber ausbaut oder euer Stromsystem erweitert, dann zwei Gedanken, die wichtig sind. Zum einen Kabel beschriften. Entweder ihr schreibt es aufs Kabel, was bei dünnen Kabeln meist nicht funktioniert, oder ihr packt halt irgendwie so eine Kabelbeschriftungstülle daran. Und oder ihr macht euch einen Stromlaufplan, also dass ihr dokumentiert, auch welche Kabel wo sind. Mag euch aus heutiger Sicht nicht so spannend vorkommen, aber wenn ihr in 5 Jahren nochmal rangeht, dann ist es hilfreich zu wissen, was ich mir damals überlegt habe. Und wenn ihr das Fahrzeug verkauft, kann das auch durchaus ein wertsteigerndes oder eine wertsteigernde Wirkung haben auf den Neubesitzer, weil wenn da Dinge dokumentiert sind, hilft das ihm ja auf, oder ihr auf jeden Fall auch. Ja. Jetzt habe ich einen trockenen Mund.
Ja, ich habe aber noch eine letzte Bitte an dich. Mhm. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass 12 und 230 Volt getrennt werden muss. Also du hattest jetzt gesagt, nicht an dieselben Anschlüsse drangepackt werden. Aber ich habe jetzt noch mal gerade ganz kurz in unseren Artikel reingespickert. Da steht auch drin, dass die nicht im selben Kabelkanal verlegt werden dürfen und genau, nicht in denselben Verteilerdosen. Genau.
Ja.
Und dabei ist mir jetzt in mir noch mal zwei andere wichtige Punkte aufgefallen, die wir jetzt so noch nicht erwähnt haben, die ich aber auch gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben würde. Aber wenn du jetzt schon dein Stimmchen schonen möchtest, dann würde ich das einmal kurz vortragen.
Dann los.
Und zwar Kabel, die eben durch Blech- oder Kunststoffdurchführungen gehen, müssen nochmal mit einer Kabeldurchführung gesondert geschützt werden, wegen der Vibrationen und Bewegungen, die es eben bei einem sich bewegenden Fahrzeug immer geben kann. Und ja, durch diese Vibrationen und Bewegungen und den Kontakt zum Material können eben die Kabel an den Kanten sich so ein bisschen aufreiben, Isolierung beschädigen. Und das kann dann wiederum zu Kurzschlüssen oder auch Bränden führen. Und nochmal ganz wichtig, das ist für uns absolut klar, aber vielleicht für Einsteiger nicht so, dass durch den Gaskasten keine Kabel geführt werden dürfen, wegen der damit zusammenhängenden Brand- und Explosionsgefahr. Also das bitte immer beachten, der Gaskasten, da sollte man möglichst wenig dran machen generell.
Außer ich habe zum Beispiel so ein Eisex, dann habe ich ja ein Kabel drin, aber dann ist es auch ganz speziell explosionsgeschützt. Also das, dafür gibt es Ausnahmen, ja, wenn das Ganze für den Gaskasten explizit ausgelegt ist, weil es explosionsgeschützt ist, wie auch immer, dann funktioniert das, aber ansonsten ist es generell ein wichtiger Tipp, ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Dann sage ich dir schon mal vielen Dank, dass du heute die Folge quasi mehr oder weniger alleine gestemmt hast. Nächstes Mal gibt es dann auch von mir wieder ein paar produktive Beiträge. Aber ja, Technik ist nun mal dein Gebiet.
Ja, gibt uns auch mal ein Feedback, wie so eine, also schon sehr technische Folge für euch ist, ob Also jemand, der jetzt mit einem neuen Fahrzeug unterwegs ist und nicht selber ausbaut, für den ist das oder für die ist das vielleicht nicht so spannend. Sagt uns mal, wie ihr das wahrnehmt. Also, weil das interessiert uns halt auch. Können wir öfter mal sowas machen oder lieber nur einmal im Jahr oder gar nicht mehr? Das, ne? Also gibt uns ja gerne mal auch ein kurzes Feedback. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr was mitnehmen könnt und wenn es einfach bei einem älteren Fahrzeug ist, okay, ich nehme einen Multimeter mit, weil dann muss ich beim nächsten Mal nicht wegen jedem Kram in die Werkstatt fahren. Also es sei denn, ihr seid fein damit oder ihr habt auch einfach keinen Bock, euch mit Strom beschäftigen, weil es auch 12 Volt können gefährlich sein, habe ich ja gesagt, auch wenn sie relativ ungefährlich sind. Auch das ist völlig in Ordnung. Dann habt ihr jetzt aber zumindest so ein bisschen Ideen, auf was ihr achten müsst und ihr müsst euch auch nicht unbedingt ein X für ein U vormachen lassen, wenn da doch mal dann ein Experte euch was vom Pferd erzählen will, weil auch Experten machen Fehler, sind ja am Ende auch nur Menschen und ich hoffe, dass ihr da was mitnehmen konntet. Ja, wir hören uns zur nächsten Episode nächste Woche wieder. Bis dahin, ja, ciao.
Und nicht vergessen, uns zu abonnieren und natürlich uns auch gerne gut zu bewerten. Dankeschön, bis dann, tschüss.